Wie macht man Feuer? Habt ihr schon mal Feuer gemacht? Streichholz dürfte kein Problem sein. Feuerzeug ist auch eine feine Sache. Aber seid ihr schon mal in die Situation gekommen, ihr seid auf dem Campingplatz oder irgendwo anders unterwegs und stellt plötzlich fest, das Feuermachwerkzeug ist zu Hause geblieben. Tja, wie macht man dann Feuer, wenn man nicht gerade jemanden auf dem Nachbarzelt fragen kann, kannst du mir mal Feuer leihen? Dann glaube ich, würden die meisten von uns dastehen und sagen, ja, dann gibt es heute kalte Suppe. Jan Markus, kommst du mal zu mir? Jan Markus weiß nämlich, wie das geht, wie man Feuer macht, ohne Streichholz, ohne Feuerzeug. Kannst du uns mal kurz in die Geheimnisse einweihen des Feuers?
Das Geheimnis wäre jetzt eher, dass ich auch Fraktion kalte Suppe wäre. Aber ich kann euch kurz schildern, wie man theoretisch, ich habe das auch noch nie praktisch gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie man theoretisch mit der Methode Feuerbohren sich ein Feuer machen könnte. Also man hat da ja sein schickes Brett, das man auch schön vorbereitet hat. Da muss man schon ein kleines Loch einbohren. Das wird schon mal eine harte Arbeit. Dann hat man seinen schicken Stab und einen Bogen mit einer Sehne, den man dann da rumwickelt. Ja, dann muss man von oben die ganze Zeit kräftig drauf drücken, während man kontinuierlich den Bogen bewegt. Und das natürlich ziemlich schnell. Das ist ziemlich anstrengend, weil man das eine ziemlich lange Zeit machen muss. Ihr kennt das vielleicht, wenn man die Hände aneinander reibt, hat man ein bisschen Wärme, aber davon wird noch kein Feuer. Also da muss man ordentlich drücken und ordentlich mit dem Bogen arbeiten. So, davon kriegt man leider noch kein Feuer. Was man kriegt, ist höchstens kleines, ganz feines, schwarzes Bohrmehl. Das ist heiß, aber es ist kein Feuer, es glüht auch nicht. Dieses Bohrmehl kann man dann in ein sogenanntes Feuernest, meine ich, hieß das, kann man das dann da hineinbringen. Schwarzes, feines, heißes Pulver in dieses vorbereitete Nest. Das kann jetzt trockenes Gras sein oder alle möglichen Arten von Zunder. Da gibt es riesig viel Auswahl, was man da nehmen könnte. Und dann fängt man an, ganz sanft zu pusten. Und wenn man Glück hat, fängt es dann irgendwann an zu glühen. Es brennt nicht, nein, es glüht nur. Und wenn man jetzt weiter pustet, ein bisschen stärker kann man dann pusten, dann hat man vielleicht Glück und es entsteht eine kleine winzige Flamme. Und mit der kann man dann vielleicht ein Feuer anzünden. Aber das braucht ziemlich viel Übung. Ich habe es auch noch nie versucht, noch nie hinbekommen. Ich habe es nur einmal gesehen, da hat es auch nicht geklappt. Naja, ist eine anstrengende Sache, also vielleicht doch lieber Streichhölzer.
Danke dir. Feuer machen, also gar keine so leichte Übung. Ich will heute eine Predigt halten, Erntedank Richtung Wachstum, aber Wachstum nicht von irgendwelchen Pflanzen, sondern Feuer. Und zwar will ich heute predigen über eine Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Wenn jemand seine Bibel dabei hat, darf er die gerne aufschlagen. Wir werden heute uns an dieser Geschichte entlang bewegen. Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Ich lese sie mal vor. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf dem Weg hinunter nach Kapernaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er, alle und seinem ganzen Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war, und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Super Geschichte. Kann man auch total ausgeschmückt nacherzählen und so. Ist sicher auch eine Geschichte, die sich im Kinderdienst wunderbar eignet. So für Kinder kann man die sicher schön erzählen. Aber es ist eine Geschichte, die davon erzählt, wie ein Mensch im Glauben Feuer fängt. Am Anfang ist noch nicht viel da. Vielleicht ein Funke, ein Hoffnungsschimmer. Und der Glaube fängt an zu wachsen, das Feuer fängt an zu größer zu werden. Und diese Geschichte, oh, ich hoffe, ich bete, dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte ist, sondern in unserem Leben sich widerspiegelt, sich bei uns widerspiegelt und wir sehen, wie Glauben in uns wachsen kann, reifen kann, größer werden kann, dass aus einem anfänglichen Funken ein entfesseltes Feuer werden kann. Ich sehe so vier Stadien, die das Feuer bei dem Mann hat. Vier Stadien, die das Feuer durchläuft. Das erste ist, dass das Feuer am Anfang nur ein Funke da ist. Das zweite ist, dass das Feuer anfängt zu glühen. Das dritte ist, dass eine Flamme rausschlägt. Und das vierte, dass das Feuer tatsächlich entfesselt ist. So ähnlich wie bei dem Beispiel, wie wir gehört haben, wie man theoretisch Feuer macht. Ich will euch da mit euch das zusammen mal anschauen. Diese vier Punkte habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die habe ich aus einer anderen Predigt gemopst. Aber ich fand die so eindrücklich, dass ich gedacht habe, wow, das ist wirklich, was ich euch heute weitergeben möchte. Also, heute geht es ums Feuermachen. Lasst uns mal uns der Geschichte zuwenden. Ich lese nochmal den Anfang ab Vers 46. Jesus kam auch wieder nach Kanaan, jenen Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Also Jesus war in der Gegend, wo er jetzt sich aufhielt, kein Unbekannter. Diesen Jesus, den kannte man, das hat sich rumgesprochen. Es ist nicht alltäglich, dass plötzlich der Wein auf einer Hochzeitsfeier ausgeht und dass dann über 600 Liter Wein mit einem Mal wieder da sind. Und nur, weil ein paar Knechte Wasser geschöpft haben. Nee, nicht nur, weil sie Wasser geschöpft haben, sondern weil sie auf Jesus gehört haben und Wasser geschöpft haben. Und derjenige, der für die Weinausgabe zuständig war, der hat noch zum Bräutigam gesagt: Mensch, das ist der leckerste Wein, den es auf der ganzen Party gibt. Und so eine Feier, so eine Hochzeitsfeier ging ja in Israel nicht nur einen Abend, sondern eine ganze Woche lang. Manche haben gesagt, das war nicht das beste Wunder, was Jesus gemacht hat. Na, 600 Liter Wein, da wird sich mancher nicht im Zaum halten können vielleicht. Naja, auf jeden Fall war Jesus wieder in dieser Gegend. Jesus kam wieder nach Kanaan, jenen Ort in Galiläa, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte. Kapernaum, manche kennen den Ort unter dem Namen Kapernaum. Er lebte in Kapernaum. Dieser Beamte ist von einer Not getrieben. Sein Sohn litt an einer schweren Krankheit, heißt es. Und später offenbart er sogar, wie schwer die Krankheit ist. Mensch, der Kerl liegt im Sterben. Mein Sohn liegt im Sterben. Lass meinen Sohn nicht sterben, Jesus. Diejenigen unter euch, die vielleicht selber schon Eltern sind, die können das vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Wenn plötzlich ein eigenes Kind Fieber hat, krank ist, oh, wenn man so ein zweijähriges Kind da hat und das Fieber hat und sich quält und man denkt, oh, lieber würde ich das Fieber haben, aber nicht dieses kleine Menschenkindlein, nicht mein Kind. Und noch schlimmer, wenn das ganz schlimm erkrankt ist, das Kind. Und von dieser Not getrieben, macht dieser Beamte sich auf. Hier möchte ich das erste Mal anhalten und dir die Frage stellen, warum kommst du zu Gott, wenn du zu Gott gehst? Warum kommst du vielleicht zur Gemeinde, zum Gottesdienst? Es gibt einen Grund in dieser Geschichte. Dieser Mann kommt zu Jesus, weil er von Not getrieben ist. Und ich sage euch eins, Not ist manchmal nicht der schlechteste Wegbereiter dafür, dass jemand zu Jesus kommt. Sein Kind litt an einer schweren Krankheit. Und so macht er sich auf. Er sendet nicht ein paar Angestellte. Ein königlicher Beamter macht sich nicht auf den Weg. Ich habe nachher mal eine Karte, vielleicht könnt ihr die gerade mal einblenden aus der PowerPoint-Präsentation. Eine Karte. Der Weg zwischen Kapernaum und Kanaan sind 26, irgendwas Kilometer Luftlinie. Also zu Fuß weit über 30 Kilometer. Und das läuft man nicht mehr so an einem Stück. Das ist bei den damaligen Wegverhältnissen schon ein strammer Tagesmarsch. Und er war ja mittags um eins bei Jesus, heißt es. Zur siebten Stunde heißt es im Griechischen genauer. Das heißt, der war unterwegs und damit er mittags um eins bei Jesus ankam, hat er sogar irgendwo übernachtet unterwegs. Also er hat sich auf den Weg gemacht, er hat nicht irgendwelche Leute losgeschickt, sondern die Not, sein Kind so leiden zu sehen, seine Not hat ihn losgetrieben. Er will zu Jesus. Wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, zu Jesus zu kommen? Er hat gehört. Er hat gehört, was Jesus getan hat. Vielleicht hat er von dem Wasser zu Wein gehört. Vielleicht hat er von anderen Sachen gehört. Aber er hat gehört und er greift nach diesem Hoffnungsschimmer. Und ein Funke wird in ihm freigesetzt. Ein Funke der Hoffnung. Ein Funke des Glaubens. Dieser Mann geht los und hat die Hoffnung, dieser Jesus könnte meinem Sohn helfen. Leute, das ist Glaube. Lasst es uns nicht übersehen. Und selbst wenn es ein kleiner Glaube ist, wir sagen vielleicht, ja, aber der will ja Jesus nur gebrauchen, damit sein Sohn irgendwie gesund wird. Aber es ist Glaube, es ist Vertrauen. Dieser Jesus wird meinem Sohn helfen können, nach dem, was ich gehört habe. Also mache ich mich auf den Weg dorthin. Dieser Glaubensfunke ist da. Er beruht erstmal auf dem, was er gehört hat, was andere über diesen Jesus erzählt haben. Hier haben wir gerade nochmal die Karte, Kapernaum, Kanaan. Und das hier sind, wenn man den Fußweg nimmt, über 30 Kilometer. Das ist nicht mal eben so. Und hier auf der Karte sieht man auch den Höhenunterschied. Grün ist etwas niedriger, braun ist etwas höher. Das sieht man, dass er auch wirklich Aufstieg hatte. Also sein Glaubensfunke beruht auf dem, was er gehört hat. Ich weiß nicht, wie bei dir dein Glaube anfing. Vielleicht hast du auch am Anfang irgendwas über Jesus gehört. Und da war ein Funke da, ein Hoffnungsfunke da. Wisst ihr, dieser Mann, der hatte Hoffnung für seinen Sohn, ein Glaubensfunke, dass sein Sohn durch diesen Jesus geheilt werden könnte. Der hatte noch gar nicht sich im Blick. Der hatte noch gar nicht im Blick, dass er vielleicht Jesus brauchen könnte. Dass er für sein Leben, er war ja ein königlicher Hofbeamter, er ist ja mit seinem Leben klargekommen. Ich brauche Jesus nicht. Aber bei meinem Sohn habe ich alle Mittel ausgeschöpft. Ich habe die Ärzte geholt. Ich glaube, dass er alle Medikamente angewandt hat, die in der damaligen Zeit bekannt waren. Und er ist nicht weitergekommen. Und so hat er diesen Hoffnungsfunken ergriffen und ist los. Weißt du, wenn du nicht wegen einer ewigen Frage zu Jesus kommst, Herr, ich möchte in Ewigkeit bei dir sein. Herr, ich möchte ein Leben haben, das nicht mit dem Tod aufhört, sondern das eine Perspektive für die Ewigkeit hat. Wenn du schon nicht mit solchen Fragen zu Jesus kommst, dann komm zumindest mit Dingen zu ihm, die dich jetzt und hier schon beschäftigen. Der Glaubensfunke. Wisst ihr, im Psalm 147, Vers 9, steht, dass Gott den Tieren Speise gibt zur richtigen Zeit und er hört das Rufen der Raben. Wonach rufen denn Raben? Wonach haben denn Raben ein Anliegen, wenn sie zu Gott kommen und ihn rufen? Sie haben Hunger nach Würmer, nach Insekten. Sie rufen, Gott, gib mir Würmer und Insekten. Und Gott hört ihr Rufen. Wie viel mehr seid ihr wert als Raben? Wenn ihr zu Gott ruft, hat er ein offenes Ohr für euch und ein Funke des Glaubens genügt. Okay, ich komme mal zu unserer Geschichte zurück. Dort suchte Jesus ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Und jetzt Vers 47. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war. Er hatte gehört, der erste Funke ist da. Er hört von Jesus und er macht sich auf den Weg. Wir denken manchmal, ach, das ist so wenig wert, wenn ich von meinem Glauben von Jesus erzähle. Weißt du, das kann den ersten Funken ausmachen. Wenn du von Jesus erzählst, kann das bei jemandem den ersten Funken der Hoffnung ausmachen. Mensch, wenn es diesen Jesus wirklich gäbe, dann könnte ich mich vielleicht auch an ihn wenden, in meiner Not. Gib das weiter. Da wird ein Hoffnungsfunke entzündet. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum zurückzukommen. An der Stelle sieht man auch, wie klein, wie beschränkt dieser Glaube ist. Er glaubt, Jesus muss nach Kapernaum kommen, damit sein Sohn gesund werden kann. Jesus, seine Macht ist lokal begrenzt. Jesus kann nur heilen, wenn er die Hand auflegt oder wenn irgendwas Spezielles passiert. Sein Glaube ist örtlich begrenzt. Wisst ihr, das ist für Anfänger im Glauben okay. Das ist für diesen königlichen Beamten voll okay, dass er zu Jesus kommt und sagt, komm mit nach Kapernaum. Aber wie ist es bei uns? Wie oft wollen wir Jesus Grenzen setzen und sagen, Herr, ich möchte, dass du in meine Not, in meine Lebenssituation hineingreifst, aber bitteschön, so wie ich das möchte. Komm mit nach Kapernaum. Überleg mal, wo setzt du Jesus Grenzen? Wo sagst du, aber bitte auf die Art und Weise musst du handeln, Jesus? Oh, unser Gott ist viel größer. Und ich glaube, wir können mächtige Dinge sehen, wenn wir aufhören, Gott in Grenzen zu setzen. Der Glaubensfunke genügt und dieser Beamte macht sich auf den Weg zu Jesus. Er will Jesus persönlich treffen und er trifft Jesus persönlich. Ich komme nochmal auf diesen Glaubensfunken zurück. Ich finde das so spannend. Unterschätzt einen Funken Glauben nicht. Und wenn der durchdrungen ist mit Aberglaube oder sonst was, wenn jemand seinen Weg zu Jesus anfängt und sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich habe Hoffnung, wenn das stimmt, was ich über ihn gehört habe, dass er meinen Sohn heilen kann, dann muss ich diesen Jesus treffen. Und wenn der Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, schaut euch dieses Senfkorn mal an. Spaltet es auf, guckt ins Innere, zermalt es. Was werdet ihr finden? Es ist Senf. Tatsächlich, es ist Senf. Und wenn es nur ein Senfkorn ist, ihr braucht keine Handvoll Senfkörner, um Senf zu produzieren. Ein Senfkorn reicht. Und da ist Senf drin. Der Verarbeitungsprozess sieht ein bisschen anders aus. Aber ein Senfkorn reicht. Und das Spannende ist, dass dieses sich Jesus öffnen, dieses Senfkorn-Glauben, dieser erste Glaubensfunke, der braucht nur Ehrlichkeit. Der braucht keine großen theologischen Systeme, keine großen Vorstellungen. Der kann auch teilweise falsch sein, wie den seine Vorstellung, Jesus muss mit mir nach Kapernaum kommen. Wichtig ist, dass dieser Funke ehrlich ist. In Psalm 25, Vers 11 betet David und er sagt, O Herr, meine Schuld ist so groß. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist so groß. O Herr, vergib mir meine Schuld. Er sagt nicht, vergib mir meine Schuld, aber die ist ja noch nicht so groß. Es ist ja, andere sind viel schlimmer als ich. Sondern er ist ehrlich und sagt, meine Schuld ist so groß. Wisst ihr, es reicht ein Dorn, ein Piekser für ein Pferd in den Hintern und das Pferd dreht durch und wuff, gibt Gas und rennt davon. Ein Pferd in den Hintern gepiekst, rennt los. Ein Dorn reicht. Und genauso, die Not dieses Mannes hat ihn getrieben zu Jesus. Der Glaubensfunke ist da. Jetzt soll aus diesem Glaubensfunke ein glimmendes Feuer werden. Ich glaube, wenn jemand zu Jesus kommt und sich wirklich öffnet mit echtem Glauben, dann sind die besten Voraussetzungen. Jan Markus hat erzählt, dass man so ein vorbereitetes Nest nimmt, um da diese heißes Pulver, Aschepulver, das, was durch Reibung entstanden ist. Das kann er besser erklären wie ich. Dass man das da reinsetzen kann und da anfängt ganz sanft zu pusten. Und dass da ein glühendes Feuer draus werden kann. Noch keine Flamme, aber eine Glut. Und genauso ist es, wenn jemand mit echtem Herzen zu Jesus kommt, dann kann es zu einem glimmenden Feuer werden. Wenn wir zurückschauen in unsere Geschichte, was passiert, als dieser Mann zu Jesus kommt? Ich lese nochmal ab Vers 47. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Jesus, komm mit, heile meinen Sohn, der Glaubensfunke, seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Und Jesus tadelt ihn. Jesus sagt nicht, schön, dass du einen Glaubensfunken hast, sondern Jesus fängt an, in die Not des Mannes hineinzupusten. Jesus schaut tiefer und sagt zu ihm, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, dann glaubt ihr nicht. Hielt ihm Jesus entgegen. Manchmal wollen wir Gott seine Wege vorschreiben, wie Gott handeln soll, wenn wir zu ihm beten. Gott, erhöre mein Gebet. Herr, ich suche eine neue Arbeitsstelle. Aber bitte, wenn ich heute das Internet aufmache und bitte oben in Google die erste Zeile soll die Arbeitsstelle sein. Jetzt schlägt man Google auf und je nachdem, was man eintippt, kommt aber was ganz anderes dabei raus. Jesus, ich suche eine neue Wohnung. Aber ich schlage die Zeitung am Dienstag auf. Die Wohnungsanzeigen sind am Samstag drin. Die Herausforderung ist, sich mit dem Funken Hoffnung wirklich auf Jesus einzulassen. Jesus hält ihm entgegen: Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, so glaubt ihr nicht. 2. Könige, Kapitel 5, Vers 11, ist die Geschichte von Naaman. Der war krank und der ist zum Propheten gekommen und hat gesagt: Du, heile mich, heile mich. Und dieser Prophet hat es gar nicht mehr nötig, zu ihm rauszukommen. Der hat ihn nur ausrichten lassen: Geh in den Jordan, tauch dich 7-mal unter. Und erst nachdem er das gemacht hat, gehorsam war, hat er das Wunder erlebt. Wenn wir nicht mehr drauf bestehen, auf welche Art und Weise Gott unsere Gebete zu beantworten hat, werden wir Wunder erleben. Dann wird aus einem Glaubensfunken eine Glaubensglut. Wenn dieser Entschluss in dir reift: Okay, Jesus, du sollst alle Freiheiten in meinem Leben haben zu handeln. Ich will dir keine Vorschriften mehr machen. Jesus handelt anscheinend hart. Da kommt ein Vater zu ihm und sagt: Herr, heile meinen Sohn, der liegt im Sterben. Und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als um ihm zu sagen: Wenn ihr keine Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Jesus ist ziemlich hart zu diesem Vater. Zu wem soll ich denn gehen, außer zu Jesus? Und dieser Vater lässt nicht locker, das bewundere ich dran. Der sagt nicht: Also komm, Jesus, ich komme mit einem ehrlichen Herzen zu dir und du lässt mich so abblitzen? Nein. Jesus sagt ihm das, hält ihm das ziemlich hart vor. Und dann: Aber der Beamter des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Er lässt nicht locker. John Bunyan, faszinierender Mann, von dem müsst ihr mal die Pilgerreise lesen. John Bunyan hat mal geschrieben: Selbst wenn Jesus mit einem gezogenen Schwert auf mich zukommen würde und ich Gefahr laufe, wenn ich zu ihm renne, von diesem Schwert aufgespießt zu werden, selbst dann würde ich zu Jesus laufen. Ich lass nicht locker. Wo soll ich denn hingehen? Und wer diesen Widerstand überwindet, da wird aus einem glimmenden Glaubensfeuer, das aus Glut besteht, züngelt das erste Flämmchen hoch. Er lässt nicht locker. Er sagt: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Und dann, faszinierend, der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf dem Weg hinunter nach Kapernaum. Jesus hat anders gehandelt, als er sich das vorgestellt hat. Er hat nicht sein Ziel erreicht und hat Jesus im Schlepptau auf dem Weg nach Kapernaum. Jesus ist nicht bei ihm. Er hat nur das Wort Jesu: Geh hin, dein Sohn ist gesund. Auf sein Wort hin, ich finde das faszinierend, dass das so ausdrücklich drinsteht, auf sein Wort hin. Und es wird aus einem Glaubensfunke, wurde eine Glut in dem Widerstand, wurde aufgebrochen, dass er Gott im Herzen die Möglichkeit gibt, so zu handeln, wie Gott handeln möchte, wie Jesus handeln möchte. Und aus dieser Glut schlägt eine erste Glaubensflamme hoch. Auf sein Wort hin. Es geht nicht darum: Jesus, wenn ich hier in diesem Gottesdienst was besonders Schönes fühle, dann weiß ich, dass du mein Gebet erhört hast. Es geht darum, auf sein Wort hin zu handeln. Wenn du zu Jesus betest und ein Wort von ihm bekommst, einen Eindruck bekommst und Gott sagt: Okay, ich habe dein Gebet gehört und jetzt geh hin, jetzt tu das, jetzt warte ab, jetzt mach das. Ganz, was Gott dir aufs Herz gibt, in dem Moment ist das Entscheidende zu tun. Wenn du im Gebet bist und Gott gibt dir aufs Herz, bete nochmal mit jemand anders Geh zu demjenigen hin, betet mal zusammen dafür. Dann mach das. Lass aus dieser Glaubensglut eine Glaubensflamme werden. Lass Gottes Wege zu, nicht die Wege, die du ihm vorschreibst. Sag nicht, ah, wenn ich was fühle oder so, sondern auf sein Wort hin handle. Sei gehorsam. Und jetzt entsteht eine Flamme daraus. Und er geht los. Wir schauen mal nochmal in den Text rein. Da sagte Jesus zu ihm, ich lese ab Vers 50, da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf dem Weg hinunter nach Kapernaum. Wie gesagt, wieder eine Tagesreise mit Übernachtung dazwischen. Er war noch nicht dort angelangt. Da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebt und gesund war. Wow! Er übernachtet irgendwo an seiner an Gasthaus und so, kommen plötzlich seine Diener zur Tür rein und sagen, dein Sohn lebt. Und die setzen sich zusammen an den Tisch und reden drüber. Er fragte sie, seit wann es ihm denn besser gehen würde. Gestern Mittag um 1 Uhr, im griechischen Grundtext steht, gestern in der 7. Stunde. Die 7. Stunde, die Hebräer damals hatten eine andere Uhrzeitenzählung, das ist bei uns, wenn man es überträgt, eben 1 Uhr mittags. Gestern um 1 Uhr mittags hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr. Mit einem Mal, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Wow, ich weiß nicht, was das plötzlich in dem Vater ausgelöst haben muss. Mensch, genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus das mir gesagt hat, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe das Wort gehört. Ich habe von Jesus das Wort gehört und ich habe mich an dem Wort festgehalten. Und da ist die erste Glaubensflamme hochgeschlagen und habe mich dran festgehalten, Jesus sagt, dein Sohn ist gesund. Und er glaubte an Jesus und er und alle aus seinem Haus. Und in den letzten paar Wörtern in diesem Vers kommt noch was Größeres zum Ausdruck. Aus dieser Glaubensflamme passiert etwas, wenn wir ein Feuer anzünden, muss kein Glaubensfeuer sein, kann ein Lagerfeuer sein. Aus dem Funken wird Glut, aus Glut schlägt eine Flamme hervor. Aber wenn eine Flamme erstmal um sich greift und anderes Holz entzündet, anderes brennbares Material entzündet, Mensch, wir kennen das aus einem schlechten Beispiel, im Extrembeispiel greift das Feuer so um sich, dass ein ganzer Wald in Flammen steht. Und genauso ist das mit dem Glaubensfeuer. Wenn du diesen Hoffnungsfunken greifst und sagst, Jesus, das, was ich bisher gehört habe, wenn das wahr ist, dann möchte ich dir begegnen, dann möchte ich mein Anliegen zu dir bringen. Glaubensfunke, Glaubensglut. Ich sage dir, Jesus, ich bete tatsächlich, ich nehme das mir nicht nur vor, das ist der Funke. Die Glut ist, Jesus, ich sage dir im Gebet wirklich meine Not. Und dann aber den Widerstand zu überwinden und Jesus nicht eben auf vorgeschriebenen Wegen laufen zu lassen, sondern ihm im Herzen den Freiraum zu geben, so wie du möchtest, Jesus, so sollst du in meinem Leben handeln. Und daraus wird eine Flamme. Und diese Flamme fängt an, um sich zu greifen. Als er hört, das ist tatsächlich zu dieser Stunde passiert, wird diese Flamme größer und fängt an, um sich zu greifen. Ich kann mir vorstellen, hier steht nur noch, nachdem das, was die Knechte, die Diener ihm berichtet haben, heißt nur noch, und er glaubte an Jesus. Also in seinem Herzen ist was Größeres passiert. Er und alle aus seinem Hause. Was meinst du, was das bedeutet, er und alle aus seinem Hause? Stell dir vor, er kommt nach Hause. Stell dir vor, er kommt nach Kapernaum zurück, öffnet die Hoftür, seine Frau rennt ihm entgegen und sagt, Liebling, weißt du, was passiert ist? Und er sagt, ja, ich weiß, die Diener haben mir das berichtet. Und soll ich dir sagen, genau zu der Zeit, als unser Sohn gesund wurde, habe ich mit Jesus geredet. Und seine Frau hört das, ist völlig aus dem Häuschen. Und in ihr wird auch Glauben entzündet. Jesus ist so großartig. Und da kommt der Sohn aus der Tür raus. Der braucht erst keine 3 Wochen Regenerationszeit zum Kräftekommen, in dem Fall jetzt. Der kommt aus der Tür raus und ist gestärkt, kommt seinem Vater entgegen und sagt, weißt du, ich bin gesund geworden. Und der Vater erzählt ihm, ja, ich war bei Jesus und genau zu dieser Stunde. Und der Sohn hört das und der Sohn wird ergriffen davon. Weißt du, dem Sohn kann keiner einreden. Das war alles Zufall, hören wir ja so oft. Wenn wir sagen, das habe ich mit Jesus im Glauben erlebt, dann kommt jemand anders an und sagt, ja, das mag für dich so richtig sein, aber es war ja nur Zufall, was du erlebt hast. Wie oft hören wir das? Es war halt nur Zufall. Und wenn es dir hilft, dann verbinde das gerne mit deinem. Den Sohn, den kann keiner einreden, das war nur Zufall. Der sagt, ich war dem Tod nahe, ich war beim Sterben, aber ich lebe jetzt und ich weiß warum. Weil Jesus mich geheilt hat. Weil Jesus zu der Stunde zu meinem Vater gesprochen hat. Ich werde leben und nicht sterben. Und der Sohn wird auch von diesem Glaubensfeuer erfasst. Aber damit nicht genug. Am Bett von diesem Sohn war eine Wächterin, eine Frau, die aufgepasst hat, die Wache gehalten hat, eine Hofangestellte. Die Frau hat mitbekommen, wie vom einen Augenblick zum anderen in dieser Stunde diese Krankheit, dieses Fieber gewichen ist. Die hat die Hand an den Kopf gehalten und gemeint, hä? Da ist gar nicht mehr heiß, dieser Kopf. Das Fieber ist gewichen. Und auch diese Frau wird erfasst und sie gehört auch zu seinem Hause, zu seinen Angestellten, zu seinem ganzen Haus und wird erfasst von diesem Glaubensfeuer und kommt zum Glauben. Und die Knechte, die auf dem Weg waren und ihm gesagt haben, dein Sohn ist gesund und er ihnen erzählt hat, das war genau die Stunde, als Jesus das mir gesagt hat. Sie wurden auch erfasst. Er und sein ganzes Haus wurden erfasst von diesem Glaubensfeuer. Wenn Glaube erstmal um sich greift, wenn Glaube hell aufflammt, dann wird die Umgebung angesteckt und dann wird es hell. Mir geht es darum, dass wir jetzt nicht nur diese Geschichte einfach nur hören und sagen, ja, ist eine schöne Geschichte aus der damaligen Zeit. Sondern mir geht es darum, dass diese Geschichte tief in dein Herz fällt. Und dass du sagst, ich bin bereit, ich öffne mich dafür. Ich möchte auch dieses Glaubensfeuer haben. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du im Augenblick in deinem Glaubensleben stehst. Vielleicht stehst du ganz am Anfang und hast so einen Funken Hoffnung, hast von Jesus gehört, hast heute wieder in der Predigt von Jesus gehört, hast schon vorher von Jesus gehört, von anderen Leuten und sagst, Jesus, den kenne ich nicht, aber ich habe gehört und ich möchte diesen Funken ergreifen. Dann greif zu. Vielleicht stehst du aber auch an einer anderen Stelle. Vielleicht ist dein Glauben eine Glut, vielleicht hat er mal gebrannt, aber ist kühler geworden, weil du in letzter Zeit nichts mehr mit Gott erlebt hast. Dann frag dich, habe ich Gott eingegrenzt? Habe ich ihm Vorschriften gemacht, wie er in meinem Leben zu handeln hat? Und deswegen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Oh, dann streck dich neu aus nach ihm. Sag, Jesus, du sollst allen Freiheit in meinem Leben haben, so zu handeln, wie du möchtest. Nicht wie ich möchte, wie du möchtest. Und aus deiner Glut wird eine Flamme werden. Vielleicht bist du in deinem Glaubensleben an der Stelle, wo es eine kleine Flamme ist. Aber eben kein entfesseltes Feuer, das deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen ansteckt. Glaube Jesus auf sein Wort und sei ihm gehorsam. Handle das, was er dir gibt. Und dann dieser königliche Beamte ist nach Hause gegangen. Jesus hat ihm gesagt, dein Sohn ist gesund, geh nach Hause. Also geh nach Hause hat Jesus nicht mehr gesagt, aber er hat das Wort genommen und er hat sich auf den Heimweg gemacht. Und mit einem Mal hört er davon und die Glaubensflamme wird zum entfesselten Glaubensfeuer. Und genauso, wenn du gehorsam dem gegenüber bist, was du von Gott bekommst und plötzlich mitkriegst, Gott handelt ja tatsächlich. In der Theorie schon lange gewusst, aber schon Jahre nicht mehr erlebt. Und plötzlich merkst du, ja, Gott handelt doch tatsächlich, Gott ist da. Und aus der Glaubensflamme wird ein entfesseltes Glaubensfeuer. Und ich wage zu sagen, ich garantiere dir, wenn du hell erleuchtet bist und sagst, wow, was Jesus in meinem Leben tut. Der königliche Beamte, der hat keine große Überredungskunst gebraucht, damit sein Haus, seine Familie, seine Frau und seine Kinder zum Glauben an Jesus kamen. Die haben gesagt, wir haben es erlebt. Und genauso, wenn du das weitergeben kannst und sagst, mein Gott ist lebendig, er ist keine Theorie, sondern er ist wirklich da. Ich habe es erlebt. Oh, dann wird sich das Feuer ausbreiten. Menschen um dich herum werden einen Hunger kriegen nach diesem Gott. Sie werden das erste Mal hören von diesem Gott. Und vielleicht ist das der Augenblick, wo ein Funke von dir überspringt zu ihnen. Und dein Nachbar anfängt, einen Hoffnungsschimmer in seiner Not zu sehen. Ich möchte beten. Jesus, wir haben heute wieder eine Geschichte gehört. Herr, und ich bete darum, dass diese Geschichte nicht eine Geschichte bleibt, sondern dass wir wirklich auch persönlich die Erfahrung machen, die wir hier heute in dieser Geschichte gehört haben. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier im Gottesdienst ist. Herr, dass du ein Feuer in uns freisetzt, ein Glaubensfeuer in uns freisetzt, das wirklich Veränderung bringt, ein Glaubensfeuer in uns freisetzt, das größer wird und wächst. Oh Jesus, und lass uns die Früchte dieses Feuers sehen. Lass uns sehen, wie um uns herum immer mehr dieses Feuer um sich greift, wie Menschen erfasst werden von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit. Jesus, du lässt Feuer in uns aufwachsen. Jesus, Herr, ich bete darum, dass du unsere Herzen aufschließt und wir wirklich diese Dinge, die wir gehört haben, Realität werden in unserem Leben. Amen.